freue mich, unseren Gast Uwe Schäfer anzukündigen. Wir sind, wie ich eben schon erwähnt habe, lange Weggefährten, haben uns in verschiedenen Situationen unseres Lebens, unseres Dienstes begegnet. Vielleicht einige, die schon etwas länger hier sind, länger meine ich so 25 plus Jahre, erinnern sich vielleicht noch an Meetings, die wir mal hatten mit einem Ralf Sykes. Der wurde uns vermittelt vom Uwe damals, wusste ich gar nicht mehr, Uwe wusste es noch. Und ein ganz lieber Freund, der auch immer noch heute ein enger Freund ist, auch für mich, mit dem ich immer noch Kontakt habe, mit Pastor John van Niekerk, weil Uwe nämlich mal eine Zeit lang dort auch gelebt hat. Und ich freue mich, dass du da bist, Uwe. Heute Abend, 18 Uhr, das Konzert mit Uwe und Jojo. Und freue mich super darauf. Es ist eine fantastische Gelegenheit, Menschen einzuladen, Freunde einzuladen, Freunde mitzubringen. Ja, es ist toll, wenn wir etwas haben, was wir genießen können, aber es ist noch besser, wenn du Leute dazu einladen kannst und deine Freude teilen kannst mit anderen. Und dazu lade ich ein. Uwe, it's your turn.
Guten Morgen. Danke für die Einladung und dass ich heute Morgen hier bei euch sein darf. Das freut mich sehr. Es ist sehr schön, Frank wiederzusehen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns nicht gesehen haben. Und eine ganze Weile, aber heute holen wir das nach. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf den Tag mit euch. Ich freue mich sehr auf unseren gemeinsamen Abend. Danke, Frank, dass du das auch den Menschen schon so ans Herz gelegt hast. Ich sage immer, es ist ein sehr guter Event, um Menschen mitzubringen. Und ich garantiere dafür, dass es nicht peinlich wird. Weil es gab vor Jahren mal in Amerika eine Befragung von Tausenden von Christen, anonym, also kann man davon ausgehen, dass sie auch die Wahrheit gesagt haben. Und die Frage war: Wie kommt es, dass der Pastor immer sagt, bring jemand mit und du machst das nie? Und dann konnte man ganz vieles ankreuzen. Ja, die wollen alle nicht oder ich habe wohl gefragt, aber die konnten nicht oder so. Ne? Und ganz, ganz viele, über 70% gaben an, dass sie es ehrlicherweise an, dass sie es nicht tun, weil sie Angst davor haben, es könnte peinlich werden. Interessant, oder? Dass das, was ihnen selbst auch heilig ist, was sie im Gottesdienst wünschen und genießen, Dinge, die da passieren und so, aber nicht unbedingt für den Nachbarn wollen. Denn wenn es irgendwie mal zu irgendwelchen peinlichen Dingen kommt, also man bleibt dessen Nachbarn noch für Jahre. Weißt du, da hast du jahrelang den Chef eingeladen, mal in die Gemeinde zu kommen und dann kommt der. Und dann passiert dir irgendetwas, was dir peinlich ist und jeden Tag siehst du den und der sagt jetzt irgendwie nichts dazu. Und diese Situation vermeiden Menschen ganz gerne. Also deswegen möchte ich sagen, unsere Konzerte sind nicht eine getarnte, weltanschauliche Unterwanderungsveranstaltung, wie man das ja so aus dem frommen Bereich kennt. Da steht Konzert drauf, aber eigentlich ist die Absicht, Menschen zu bekehren und ihnen zu sagen, dass sie das brauchen, was wir brauchen und so weiter. Das geschieht nicht. Wir teilen unseren Glauben, ja, darüber reden wir. Das ist ja Teil von uns und wenn ich von mir rede, rede ich auch davon. Aber es ist sehr, sehr unbedrohlich. Und von daher lade ich euch ein, ja, bring doch am besten jemand mit und wir werden eine richtig gute Zeit haben. Falls du heute Morgen schon eine CD mitnehmen möchtest, der Jojo steht dann gleich da hinten und mit unserer aktuellen CD und auch einer Best-of, hier, die schenke ich dir.
Oh, danke schön.
Wir wollen Gottes Wort miteinander betrachten und lesen aus Johannes 2, die Verse 13 bis 17. Und dort heißt es, und das Passa der Juden war nahe. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schaff das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Ich habe in meiner Gemeinde vor einem Jahr oder so über diesen Text gepredigt Und ich hatte eine lange Predigtreihe, die ich gehalten habe. Und zwar hieß sie Unterwegs mit Jesus. Und wir haben bestimmt 30 Teile, haben uns die Evangelien miteinander angeguckt. All diese Geschichten. Und meistens gab es vorher ein YouTube-Video. Weil eben so viele gute biblische Verfilmungen im Netz stehen mittlerweile. Und so haben wir eine fantastische kurze Verfilmung dieser Szene gehabt, wo Jesus da reinkommt und die Geldtische umwirft und das Viehzeug raustreibt und so. So richtig dramatisch. Und dann haben wir einen Fehler gemacht. Ich habe das in der Dramaturgie des Gottesdienstes gar nicht so richtig gesehen. Danach haben wir dann die Kinder verabschiedet in ihren eigenen Gottesdienst. Und dann habe ich über diesen Text gepredigt. Wir bekamen dann kritisches Feedback von der Kinderkirche und von einigen Eltern, sehr zu Recht, dass ja die Erwachsenen hinterher eine Predigt dazu gehört hätten, zu diesem Filmchen. Aber die armen Kinder wären völlig verwirrt gewesen, warum der Herr Jesus sich so dermaßen daneben benommen hätte. Das wäre ja gegen alle Werte, die man zu vermitteln sucht, wie ein Christenmensch sich so trägt und so lebt. Und in der Tat, wenn man diesen Text liest, dann passt der für viele von uns gar nicht so in unser Jesus-Verständnis, oder? Es sei denn, man kennt ihn vielleicht schon über viele Jahre und Jahrzehnte durchs Bibellesen, dann hat man sich irgendwie dran gewöhnt, aber es wirft doch die Frage auf, ja sag mal, was ist denn bloß los mit dem lieben Herrn Jesus gewesen? Hat der auch mal einen schlechten Tag gehabt? Ist einfach mal völlig ausgetickt? Hat die Kontrolle über sich verloren? War total stinkig und wenn ja, warum? Ist hier völlig ausgerastet? Verzehrender Eifer, davon ist hier die Rede. Verzehrender Eifer, das ist ja ganz, ganz viel Leidenschaft, das ist ja ganz, ganz viel Emotion. Kann es sein, dass der Herr Jesus seine Wut an der Kreatur auslässt, an diesen Tieren auslässt und einfach mal die Kontrolle über sich verliert? Kann es sein, dass er sich hinterher entschuldigt hat und das wissen wir nur nicht? Kann das sein, dass er nochmal geschrieben hat, ihr Lieben, da bin ich ein bisschen weit gegangen, seid mir, ich habe ganz schlecht geschlafen die Nacht vorher und so. Was ich sagen wollte, dabei bleibt es schon, aber mein Auftritt da, das war wirklich, tut mir wirklich leid, das war, also, ne? Also ich habe mich schon für kleinere Sachen entschuldigt als für das. Als ein Mensch, dem Tierrechte übrigens nicht egal sind, sondern sogar sehr am Herzen liegen und ich glaube, da was von Gott gehört zu haben, möchte ich übrigens nochmal anmerken, dass der Johannes hier etwas sehr, sehr fein beschreibt, sehr feinfühlig beschreibt. Nämlich, dass Jesus eine Geißel macht. A, sagt er nicht, dass jemand damit geschlagen wurde. Weder Mensch noch Vieh mit einer Geißel, also wurden Tiere, Ochsen und so halt getrieben. Das ist das ganz normale Werkzeug eines Hirten. Geldtische wurden gnadenlos umgekippt und das Geld kullerte auf dem Boden. Aber interessanterweise, oh, das versöhnt mich so sehr. Johannes sagt, zu den Taubenverkäufern sprach er, tragt das hier raus. Taubenkäfige wurden nicht einfach umgestürzt, ja, dass Jesus seine Wut und seinen Ausraster an irgendwelcher Kreatur ausließ, sondern er sagte zu den Taubenverkäufern, passt gar nicht zu allem anderen, was er gemacht hat, tragt das hier raus. Also ich glaube nicht, um das mal vorwegzunehmen, dass Jesus einfach nur ausgerastet ist. Ich glaube an heiligen Zorn. Ich glaube, wir haben hier ein gutes Beispiel für heiligen Zorn. Und ich glaube, dass Jesus sehr wohl seine Grenzen gewahrt hat. Jesus reinigt den Tempel. Was bedeutet denn eigentlich Tempelreinigung? Was genau passiert denn da? Nun, Tempel reinigen, so wie ich diesen Text verstehe, heißt Prioritäten neu zu überdenken und Prioritäten in der Gemeinde radikal umzusetzen. Wenn man über Tempelreinigung redet, dann denken evangelikal geprägte Christen und pfingstlich geprägte Christen sehr schnell daran, dass man mal über Sünde redet, dass nicht gelogen werden soll, dass Betrug eine Sünde ist, dass man nochmal die wichtigen Fragen anspricht von Sexualethik und so weiter, dass man nochmal so richtig auf den Putz haut und sagt, wo es lang geht, Jesus reinigt den Tempel, wir müssen doch alle rein werden. Ist ein anderes Thema, aber ist nicht das Thema Jesu hier. Prioritätensetzung, radikale Prioritätensetzung bedeutet, dass Dinge, die vielleicht an für sich nicht schlecht sind, Dinge, die vielleicht an für sich nicht schlecht sind, einfach mal trotzdem rausfliegen aus der Gemeinde oder aus unserem frommen Alltag, um Prioritäten, um Raum zu machen für Gott, um Raum zu machen für Prioritäten. Schaut mal, was da passierte in diesem Tempel, das war wichtig. Von Zion herrscht Gott. Das war der Tempel, der religiöse Mittelpunkt der Welt. Und das Judentum als ein nationaler Kult, die pilgerten regelmäßig, zum Beispiel zum Passafest, aus ganz Israel und kamen zum Tempel. Gemeinde war nicht etwas Dezentralisiertes wie heute. Ja, es gab die Synagogen erst seit Babylon. Das war dann so quasi der Vorläufer von Gemeinde, kannst du sagen. Da hat man sich versammelt, da hat man Bibel gelesen, da hat man miteinander gebetet und so. Aber das hob nicht die Pflicht auf, zum Tempel zu kommen. Nur in Jerusalem gab es Erlösung. Von Zion aus floss das Heil. Und dann kamst du aus dem ganzen damaligen bekannten Israel und aus der ganzen damaligen bekannten Welt. Und dann hattest du ein Opfertier mitzubringen, ein Lamm oder einen Ochsen. Und jetzt komm mal vom Berg Carmen oder komm mal die 200 Kilometer, das ist schon ganz schön krass. Das ist ein echtes Opfer. Deswegen haben ja die Psalmisten auch, um den Leuten Mut zu machen, diese Wallfahrtspsalmen geschrieben. Wenn ihr die Psalmen lest, müsst ihr die Wallfahrtspsalmen ganz besonders beachten, weil die haben einen Sinn. Sinn dieses Psalmes ist es, gesungen zu werden auf diesem beschwerlichen Weg nach Jerusalem. Das passt ja manchmal so gar nicht in den Kram, ne? Ich baue gerade ein Haus, weißt du? Und ich bin gerade mitten dabei, Estrich wird morgen gelegt und jetzt muss ich nach Jerusalem. Und das ist auch nicht wie heute in der Postmoderne, wo man sich ja alles aussuchen kann und ankreuzen kann und genau, ne? Also bis du bei McDonald's deine Bestellung hast, bis du alles gesagt hast, was du willst, ne? Ob groß oder klein oder mittel oder mit oder ohne Koffein, unfassbar, die Postmoderne, ne? Pommes, groß, klein oder mittel? Ich sage immer gemischt. Und nein, es war Passa. Und du hattest da zu sein. Das geht um dein Heil. Ja, aber ich baue gerade der Estricht. Und dann sangen sie, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann baut der baut sowieso umsonst. Dann können wir auch nach Jerusalem gehen. Du, aber da wird in letzter Zeit so viel eingebrochen und der Security-Dienst, die haben gerade Magen-Darm, die haben nicht genügend Leute und so weiter. Ich kann jetzt unmöglich hier weg. Und so pilgerten sie trotzdem und sangen, wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, dann wachen die Wächter umsonst. Und dann ging es nach Jerusalem. Eine beschwerliche Reise mit einem Tier unter Umständen. Aber jetzt kamen sie ja nicht nur aus diesem kleinen, winzigen Land Israel. Sie kamen aus der ganzen damalig bekannten Welt. Sie kamen aus Ägypten, sie kamen aus Griechenland, sie kamen von überall her. Und reise doch mal mit einem Ochsen dann bis zum Tempel, zu diesen Festtagen. Sonst sagte man, hat Jerusalem so 20.000 Einwohner in der Zeit gehabt. Zu diesen Festtagen konnte sich das verzehnfachen. Weißt du, was da los war, was das für Menschenmengen waren, was das für ein Gedränge war, mit dem Ochsen quer durch die Stadt von einer Unterbringung zum Tempel zu kommen? Das ging überhaupt nicht, keine Chance. Also was macht man? Man ist doch nicht dumm. Man hat zu Hause einen Ochsen, den man verkauft. Man nimmt das Geld und pilgert mit dem Geld nach Jerusalem, kann doch den Ochsen dort ersetzen. Und natürlich nicht irgendwie ganz außerhalb der Stadt einen Ochsen, dass du ihn doch quer durch Jerusalem treiben musst. Ist Wahnsinn, das geht nicht. Nein, natürlich macht es allen Sinn dieser Welt, dass dieser Handel direkt am Tempel stattfindet. Jetzt hast du noch ein Problem. Du hast dein Geld mitgebracht, aber da ist das Bildnis vom Kaiser drauf. Das geht gar nicht im Tempel. Ja, du brauchst Tempelgeld. Also brauchen wir auch Leute, die wechseln. Denn ein Bildnis von diesem Götzenkaiser in unserem Tempel, das ist mit unserem Glauben leider nicht vereinbar. Wir müssen das Geld wechseln, das du mitgebracht hast. Dann bekommst du ordentliches Tempelgeld und damit gehst du dir dann deinen Ochsen kaufen und damit trittst du dann vor Jahwe. Was ist daran nun verkehrt? Worüber könnte sich Jesus denn hier geärgert haben? Das ist Logistik. Jede Gemeinde braucht Logistik. Wir brauchen Absprachen. Ja? Wir müssen Dinge tun. Wir brauchen Baugenehmigungen. Wir brauchen Logistik. Nun, ich denke, dass Jesus es gut auf den Punkt bringt in Johannes 2, Vers 16. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Denn auch wenn es allen Sinn dieser Welt macht, dass hier Geld gewechselt wird, denn auch wenn es allen Sinn dieser Welt macht, dass hier Tiere zu Verkauf stehen, doch ist dies kein Kaufhaus, sondern der Tempel Gottes. Diese Sache, die dienen sollte, war zur Hauptsache geworden, war in den Mittelpunkt des Tempelalltags gerückt. Nun bin ich ja jemand, der die Bibel immer so direkt wie möglich verstehen möchte. Und das ist auch der Grund, warum ich persönlich ja glaube, dass Jesus den Tempel zweimal gereinigt hat. In Matthäus haben wir einmal die Speisung der 5000 und ganz kurz danach die Speisung der 4000. Und keiner, ne? Hätte Matthäus 5 gesagt und Markus hätte 4 gesagt, dann hätten die Schlaumeier-Liberalen gesagt, ja, guck mal, weiß man nicht so genau, ist halt irgendwann mal eine Zahl reingeworfen worden, kann man alles nicht so ernst nehmen. Aber nun hat er es zweimal gemacht und Jesus hat eine Menge Dinge zweimal gemacht. Und im Johannes wird diese Tempelreinigung explizit geschildert am Anfang seines Dienstes und bei den Synoptikern wird sie geschildert explizit am Ende seines Dienstes. Ich sage, da spricht ganz viel dafür, dass Jesus das zweimal getan hat. Und im Johannes hat er gesagt, macht mich das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Am Ende seines Dienstes scheint es noch schlimmer geworden zu sein. Die Synoptiker zitieren ihn und Jesus sagt, macht nicht das Haus meines Vaters. Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Kaufhaus, oh wow, die Gemeinde als Kaufhaus, schallende Ohrfeige, aber Räuberhöhle. Übrigens auch eine interessante Kapitalismuskritik an dieser Stelle. Von der Gemeinde des lebendigen Gottes, wo Gott von Zion herrscht, zu einem Kaufhaus, zu einer Räuberhöhle, wo es um Profit machen geht, um dadurch und die Heiligen auszunehmen, die Gläubigen auszunehmen und möglichst viel Geld aus ihnen rauszumachen. Was für eine Sache. Jesus schmeißt sie alle raus. Warum? Weil es Dinge gibt, die einfach zwischendurch mal verschwinden müssen aus unseren Gemeinden. Warum? Nicht, weil die Sünde in sich selber sind, sondern weil sie die Mitte eingenommen haben. Sie haben die Mitte erobert. Und du kannst so als Faustregel sagen, für die Gemeinde gilt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist und bleibt. Und das ist der Kampf Jesu. Der Kampf geht nicht dagegen, ob man Rinder verkaufen darf. Es gibt ja immer mal wieder dann Christen, die sagen, ja, wir haben keinen Büchertisch in der Gemeinde, das haben wir abgeschafft, weil Jesus hat den Tempel gereinigt und gesagt, also hier ist kein Kaufhaus. Was für ein Missverständnis. Was für ein Missverständnis. Darum geht es hier überhaupt nicht. Sondern die Frage ist, was steht im Zentrum unserer Gemeinde? Und wenn Jesus hineinkommt und er macht Tabula rasa, und so nenne ich diese Predigt, er räumt mal richtig auf, dann kann es durchaus sein, dass Dinge rausfliegen, die an für sich keine Sünde sind und die vielleicht auch in einem Jahr wieder rein dürfen oder in 3 Wochen. Aber die jetzt einfach mal rausfliegen, damit wir uns mal auf das Wesentliche wieder konzentrieren, damit wir miteinander mal wieder verstehen, worum es denn eigentlich geht. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Unsere Gemeindeprogramme sind oft so gefüllt mit dem, was ich Christenbespaßung nenne. Dinge, die alle irgendwie auch gut und richtig sind. Die Adventsfeier jedes Jahr. In manchen Gemeinden, das ist sehr selten geworden, früher war es der Chor. Es gab eine ganze Phase, wo junge Pastoren aus der Bibelschule kamen und das Erste, was sie in den ersten Gemeinden tun mussten, ist, einen Chor aufzulösen. Das war immer Revolution. Man glaubte gefühlt nicht, dass die Menschen in den Himmel kommen würden, wenn ich ein gemischter Chor im Gottesdienst singen würde. Regelmäßig. Das war Institution. Und dieser Zahn musste gezogen werden. Chöre mussten aufgelöst werden. Warum? Weil Chöre jetzt Sünde sind? Nein. In einigen Gemeinden gab es dann auch wieder Chöre, die gegründet wurden, sondern weil das die Hauptsache, weil der Mittelpunkt so verschoben war. Es ging nur um diesen beknackten Chor. An dem vorbei du gar nicht mehr Gemeinde leiten konntest. Ich frage mich, ob es mal sein kann, irgendwann, dass eine Zeit kommt, wo wir mal sagen, wir machen jetzt mal 3 Monate lang unsere Gottesdienste ohne Musikinstrumente. Das geht gar nicht. Das widerspricht allem, was wir lernen in Gemeindewachstumsseminaren. Das muss immer professioneller, das muss immer besser, das muss immer höher, das muss weiter. Wir haben wieder eine Technikerschulung. Und übrigens, wir kaufen ein neues Mischpult. Kostet 120.000 Euro. Ich weiß, es ist sehr, sehr viel Geld, aber es ist ja zur Ehre des Herrn. Und im Alten Testament, im Tempel, wurde ja auch viel gesungen. Ja, als Musiker habe ich ja nicht per se was gegen Musik. Und die Kultur des Lobpreises, Gott Lieder zu singen, um Gottesdienst, meine Güte, so bin ich groß geworden, da begegnet mir Gott auch drin, das finde ich schon ganz okay. Den Platz, den es einnimmt in unserem Denken, theologisch, neutestamentlich gesehen, ist so vermessen, dass es kaum zu glauben. Wir lesen über die Urgemeinde, dass sie täglich das Brot miteinander brachen. Wir kommen gut damit aus, das einmal im Monat zu tun, ja? Aber ohne Worship geht bei uns gar nichts. Dass der Heiland sofort beleidigt sitzt auf seinem Thron und sagt, Menno, ich soll hier wirken und eine Erweckung machen und ich werde nicht mehr gelobt, Mann. Und fühlt sich ganz klein und unbedeutend. Nein, nein, versteht mich nicht falsch, es ist nur ein Beispiel. Ich wollte, das mit dem Chor ist so schön, immer auf anderen rumzuhacken. Ich wollte mal irgendwas sagen, was ein bisschen was mit uns zu tun hat. Ich liebe den Worship und ich liebe unsere Teams und ich liebe die Kreativität, indem wir Gott groß machen, bla 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 bla, alles richtig. Die Frage ist, was die Hauptsache ist und ob das ins Zentrum jeweils gehört. Tabula rasa ist übrigens ein Begriff aus dem Lateinischen. Es bedeutet, Tafel zu wischen. Das heißt, auf der Tafel der Gemeinde steht ganz, ganz, ganz vieles. Wichtiges, nicht so wichtiges. Die Tafel ist manchmal, du findest kaum noch eine Stelle, um mal was draufzuschreiben. Lobpreisprobe, das muss gemacht werden hier und da. So viel, was Gemeinde ausmacht, so komplex. Und dann kommt Jesus einfach und sagt, wisst ihr was, Leute, das kann doch kein Schwein lesen oder sich merken oder irgendwas. Ich nehme jetzt mal den Schwamm und dann wischt er die Tafel. Und dann kommt der Frank, sein erster Jünger, und Jesus flüstert ihm was zu und er schreibt auf die Tafel, Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst. Auf dieser riesigen Tafel steht nichts anderes als das, genau in der Mitte. Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst. Und dann werden sicherlich nach und nach auch andere Dinge wieder hingeschrieben, die sich aus dieser Mitte entwickeln, gar keine Frage. Aber es kann einfach so wichtig sein, und das ist, was wir hier erleben in Jerusalem, dass einfach das alles mal rausfliegt. Und übrigens, Tafelwischen, stellt euch das nicht vor wie in eurer Schulzeit, sondern eine Tafel, auf der mit Kreide geschrieben wurde. Wir kommen aus einer Zeit, in der man auf Wachstafeln schrieb. Tabula rasa, das Wort rasa, ist übrigens das Grundwort vom deutschen Wort rasieren. Jesus hat die Gemeinde mal rasiert. Ja, da wird die obere Wachsschicht weggekratzt, um wieder eine freie Tafel zu haben. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist. Was möchte Jesus denn wiederherstellen? Was könnte denn so eine Hauptsache sein? Nun, das Erste macht er uns ja direkt vor in seinem Beispiel. Es ist einfach der Eifer für die Gemeinde. Seine Jünger dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Wenn es etwas typisch Jüdisches gab, in dieser jüdischen Religionsausübung, dann war es ihre Liebe zum Tempel. Sie liebten diesen Tempel. Sie kamen nach Jerusalem und wenn sie Zion sahen, dann jauchzten sie. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war und mal am Schabbatabend, freitagsabends, an der Klagemauer war. Da kommen sie von überall her, in Bussen, Jungs und Mädchen getrennt. Und sie jubeln und sie jauchzen und sie tanzen und die singen. Und da ist nicht mal ein Tempel. Da ist nur die alte Klagemauer geblieben. Ja? Aber man kriegt so ein bisschen ein Empfinden dafür, wie das Jüdische und der Tempel, das ist nicht voneinander zu trennen. Das ist nicht voneinander zu trennen. Im Neuen Testament gilt unsere Leidenschaft nicht dem Tempel in Jerusalem, bei aller Sympathie, sondern der Traum Jesu war, einen geistlichen Tempel zu bauen, einen weltweiten Tempel zu bauen, nämlich seine Gemeinde. Und wir dürfen die Gemeinde lieben, so wie die Juden den Tempel geliebt haben. Das wäre Kontinuität im Neuen Testament. Im Alten Testament, Eifer für Gott bedeutet Eifer für den Tempel. Im Neuen Testament, Eifer für Jesu heißt immer auch Liebe zur Gemeinde. Ihr Lieben, und hier müssen wir manchmal dem Zeitgeist etwas widerstehen, denn wir sind es so gewohnt in der Postmoderne, dass wir uns alles aussuchen dürfen. Mit oder ohne und groß oder klein oder alles ankreuzen, genau wie wir es wollen. Es gibt aber gewisse Dinge, die gehören zusammen. Daran darf die Gemeinde und daran dürfen wir uns auch erinnern. Ich bin nicht jemand, der immer nur über den Zeitgeist schimpft. Es sind eine Menge gute Dinge im Zeitgeist. Manchmal wirkt auch Gott durch den Zeitgeist, ganz ohne Frage. Da gibt es Gutes und Schlechtes, da gibt es Chancen drin und Verwerfungen, sehe ich neutral. Aber hier müssen wir zumindest als Menschen, die sich auf Gott ausrichten wollen, eine Sache hinnehmen. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und das Prinzip ist für mich viel, viel höher als nur jetzt in Bezug auf die Ehe angewandt. Liebe zu Jesus und Leidenschaft für Jesus bedeutet Liebe zur Gemeinde. Das kann man nicht voneinander trennen. Es bedeutet Liebe zu meinen Geschwistern. Das gehört zusammen. Ja? Da, wo es, ich sage nicht, es kann in keinster Form isoliert gelebt werden. Aber ich sage, es gibt etwas Gesundes. Es gibt einen Standard. In meiner Gemeinde loyal zu sein, sie zu lieben, mich einzubringen, Dinge mitzutragen, auch die mir persönlich gerade nicht so gut gefallen, sondern zu sagen, naja, wir haben darüber geredet, wir haben gebetet, die Mehrheit sieht das so und hört darin Gott, dann gehe ich diesen Weg jetzt auch mal mit und wir schauen mal. Und mit dem Herzen völlig dabei zu bleiben, das ist etwas, was der moderne Mensch immer mehr verliert. Dann geht man eben. Dann sucht man sich eben was anderes. Ne? Dann bestellt man woanders. Es gehört zusammen. Der Apostel Petrus bringt diesen Gedanken eines geistlichen Hauses, eines geistlichen Tempels im Neuen Testament wunderschön auf den Punkt. Und er sagt in 1. Petrus 2, Vers 5, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Lebendige Steine, geistliches Haus. Hier ist die Rede vom Tempel. Jesus baut ein Haus aus Steinen, und zwar aus lebendigen. Das Problem mit lebendigen Steinen ist, dass jeder Stein seinen eigenen Kopf hat. So, Steine sind ja relativ tot. Ne? Und du kannst dann die Steine nehmen und ins Fundament des Hauses tun, du kannst andere Steine auf die zweite Etage tun. Überleg mal, jeder Stein ist ein Mensch mit seinen eigenen Gedanken, mit seinen eigenen Empfindungen. Und der Sturm kommt und die Dachziegel sagen, weißt du, wir sind schon so lange hier oben, ich würde auch gerne mal im Keller dienen. Ja, verstehst du, da diese Ziegel im Heizungskeller, immer schön trocken, immer schön warm. Ja, und wir hier oben, immer nass geregnet und Hagel und dann kommt der Dachdecker und trampelt auf uns rum. Ja, wir wären auch mal gerne woanders treu zu sein. Da, wo Gott mich hingestellt hat, da, wo Gott mich eingesetzt hat, ein lebendiger Stein an einem geistlichen Haus. Was für eine Vision. Was für ein Anliegen Jesu, mit dem er unterwegs war. Ich möchte euch etwas sagen. Keine Gemeinde dieser Welt ist nur gut. Keine Gemeinde dieser Welt. Ich hatte mal einen Freund in Wuppertal vor vielen Jahren, und der ist mehrmals umgezogen innerhalb Deutschlands und suchte die perfekte Gemeinde. Er ist erst nach, nee, ich sag mal die Städte nicht, sonst wisst ihr ja, wo er geguckt hat. Er ist erst in eine sehr, sehr große Stadt im Osten gezogen und war dann dort. Und als ich ihn dann besuchen ging oder mit ihm redete, sagte er, nee, ich habe da keinen Anschluss gefunden, das ist alles so unpersönlich und so uncool und dies und das und so. Und dann zog er in eine andere Stadt, die ich nicht erwähnen werde, eine große Stadt im Schwabenland. Und schloss sich dort einer nicht kleinen Gemeinde an und schrieb dann damals auch noch genau diesen Satz, werde ich nie vergessen, sagte, es ist so cool, Teil der besten Gemeinde in Deutschland zu sein. Ein Jahr später war er dort raus und sprach von der Sekte. Ziemlich hasserfüllt, ziemlich enttäuscht, ziemlich verbittert, zog er weiter. Heute ist er in keiner Gemeinde mehr. Versteht ihr? Keine Gemeinde ist nur gut. Ich habe damals zu ihm gesagt, mein Freund, du kannst die besten Gemeinden aufsuchen. Wenn du eine perfekte finden solltest, sagen wir mal, du findest sie. Mensch, in dem Moment, wo du hinziehst und Mitglied wirst, ist sie doch wieder keine perfekte Gemeinde, weil du bist wahrlich kein perfektes Gemeindeglied. Ich habe einmal auf einer großen charismatischen Konferenz predigen dürfen, vor vielen Jahren. Und anschließend kam eine Frau zu mir und stellte mir Fragen, wie das halt so manchmal ist. Und ich interessiere mich immer dafür, wo Leute herkommen, weil ich ja in Deutschland auch immer schon seit Jahrzehnten viel unterwegs bin und viele Städte kenne, viele Kirchen kenne, Gemeinden kenne. Und sage, wo kommen Sie denn her? Ja, aus dieser oder jenen Stadt. Ich sage, oh, und in welche Gemeinde gehen Sie da? Weil ich kannte Christ in dieser Stadt. Und dann sagte sie was ganz Komisches, oder sie sagte es ganz komisch. Sie sagt, wir gehen da nur in die FEG. Und in meiner berühmten, einfühlsamen, seelsorgerlichen Art fragte ich dann weiter, und warum sagen Sie das so affig? Dann wurde sie so ein bisschen defensiv und kriegte so ein bisschen härtere Gesichtsausdrücke und sagte zu mir, ja, also im Himmel gibt es ja auch keine Pfingstler und Baptisten und FEG und Landeskirche. Da ist alles eins. Ich sage, ja, sehr wohl. Im Himmel gibt es auch keine Ehe mehr. Aber wenn du meine Frau auf Erden fragst, mit wem bist du verheiratet? Die sagt, du Uwe. Dann finde ich das nicht besonders schmeichelhaft. Was hat denn das mit dem Himmel zu tun, bitteschön? Wir sind nicht im Himmel. Wir sind hier auf der Erde. Wir haben unterschiedliche Gemeinden. Die haben teilweise eine unterschiedliche Geschichte. Sie haben ein unterschiedliches Zeugnis, mit dem sie unterwegs sind. Es sind andere Wahrheiten, die unterschiedlich dominant von ihnen verkündet und platziert werden. Damit sind sie eine Stimme im Gesamtleib Christi. Das ist schon völlig in Ordnung. Und wenn Gott dich, habe ich ihr gesagt, in diese Gemeinde gestellt hat, dann darfst du das mit einem gewissen Stolz sagen. Du darfst deine Geschwister lieben. Du darfst sagen, da bin ich, da haben wir eine Vision, da erleben wir Gott und da wollen wir miteinander Wege gehen. Die Frage für jeden Christen in jeder Gemeinde ist, es gibt in jeder Gemeinde Probleme. Dafür sind wir hier auf dieser Erde und noch nicht im Himmel. In deiner Gemeinde bist du eigentlich Teil des Problems oder bist du eigentlich Teil der Antwort oder der Lösung? Bist du der, wenn er mit einer Entscheidung nicht einverstanden ist, direkt mal anmerken muss, dass man seinen Zehnten auch kürzen kann und vielleicht auch woanders hingeben kann und so weiter? Bist du so einer? Bist du einer, der dann ganz schnell woanders guckt, ganz schnell beleidigt ist, ganz schnell auf dem Absprung ist? Du, ich will ja, das ist ja völlig okay, das ist ja ein freies Land und manchmal wechseln Leute und manchmal führt sie der Herr und alles in Ordnung. Ich möchte nur einfach mal sagen, Leidenschaft für Jesus im Neuen Testament heißt Leidenschaft für die Gemeinde und zwar für die Ortsgemeinde. Da darf man auch kritisch sein, da darf man eine andere Meinung haben, da darf man mal gegenhalten, das ist nicht das Problem. Aber ich gehöre hierhin, Gott hat mich hier hingestellt. Und wir bitten Jesus in unserer Gemeinde regelmäßig Tabula Rasa zu machen. Am besten so oft, dass es nicht so dramatisch ausfallen muss. Öfter mal die Tafel zu wischen. Öfter mal zu sagen, Leute, was ist denn hier eigentlich die Hauptsache? Ist die Hauptsache noch die Hauptsache in unserer Gemeinde? Ja, das ist die Hauptsache. Ja, sind wir da noch dran? Leidenschaft für Gemeinde. Ich habe vor einiger Zeit, würdest du mir einmal die Wasserflasche geben, Jojo, offen? Ich habe vor einiger Zeit das Hörbuch von Harpe Kerkeling gehört. Das ist ja auch schon mittlerweile, Dankeschön, uralt. Ich weiß nicht, ihr kennt das? Ich bin dann mal weg. Wer hat das gelesen oder das Hörbuch mal gehört? Oh ja, es sind einige. Ich fahre ja viel Auto und deswegen mag ich gerne Hörbücher hören. Und ich war sehr, sehr überrascht über vieles Geistliche. Harpe Kerkeling ist ein Mann wirklich auf der Suche nach Gott mit ganz, ganz tiefen Gedanken. Zum Teil hat mich das sehr angesprochen. Und er reflektiert so seine Kirche, die katholische, die Missbrauchsfälle, die vielen Dinge, die nicht laufen und so weiter, die vielen Austritte. Und auch er findet doch so vieles doof und hadert mit seinem Katholikensein und so weiter. Und irgendwann kommt er zu diesem unfassbar genialen Bild. Er sagt, Kirche ist wie Kino. Kirche ist wie Kino. Und Gott ist wie der Film, der in diesem Kino läuft. Der Film ist perfekt. Ein perfekter, vollkommener Film. Super Sound, super Bilder, super Message, super Schauspieler. Ein vollkommener Film. Die Welt muss diesen Film dringend sehen. Und Kirche ist wie Kino. Und Kino, da gibt es sehr viele unterschiedliche, oder? Also bei uns in Wuppertal, da gibt es zum Beispiel so ein Cinemax. Da bin ich nicht so oft. Ne? Da kannst du so amerikanisch, also Popcorn-Kübel, wo du dann am besten noch zwei Leute anstellst, die den hinterher tragen. Und alles sehr, sehr schickimicki. Es gibt, weiß ich nicht, 20 Kinos. Es gibt, so riesig groß und hohe Qualität. Da laufen auch gewisse Art von Filme. Nicht weit von wo ich wohne, wenn ich mal ins Kino gehe, ist mein Lieblingskino. Das ist so ein richtig altmodisches. Das ist ein bisschen links und alternativ. Da laufen schon mal so ein bisschen anspruchsvollere Filme. Andere würden sagen langweilig. Ist ja auch Geschmackssache. Ist ja auch Geschmackssache. Ne? Da gibt es dann Bio-Brause und Fritz-Cola. Und alles sehr, sehr nett gemacht, sehr, sehr überschaulich und so weiter. Ein vollkommen anderes Publikum, auch sehr schön. Da gibt es Städte, wo ich mich gefragt habe in der Vergangenheit, wie kann dieses Kino denn überhaupt noch existieren und nicht pleite gemacht haben. Es ist so widerlich heruntergekommen und die Boxen sind nicht gut und es dröhnt und es liegt Popcorn auf dem Boden und so weiter, wo ich am liebsten gehen soll und hören Sie mal, geben Sie mir mein Geld zurück, ich fühle mich hier unwohl, was ist das denn für ein schlechter Laden. Na? Aber vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig mit den harten Urteilen. Vielleicht ist es ja auch das einzige Kino in diesem Dörfchen und es ist eine Bürgerinitiative, die das betreibt. Und zwar sehr unkonventionell, weil sie der Meinung sind, wir müssen dieses Kino erhalten. Und deswegen läuft auch manches nicht so gut. Vielleicht sind das Ehrenamtliche, die hier alles und ihr Bestes geben, aber eben auch an ihre Grenzen kommen. Und deshalb sieht das manchmal so aus. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dieser perfekte Film hat enorme Einbußen durch die Qualitätsschwankungen der Kinos. Ich weiß nur, er kann in jedem Kino gezeigt werden und andere Menschen erreichen. Und ich will meinen Glauben an diesen perfekten Gott, an diesen vollkommenen Gott, an die Vollkommenheit des Göttlichen niemals verlieren. Aber dieser ewige, vollkommene Gott hat es so gewählt, sich in diesen Kinos zeigen zu lassen. Hätte er mich gefragt und ich wäre einer seiner Berater gewesen, ich hätte das anders gemacht. Ich hätte diesen Film an die Wolken projiziert. Mit dem besten himmlischen Sound der ganzen Welt und Engel hätten im Technikraum gesessen. Nee, macht er nicht. Gemeinde. Für die Freude, die vor ihm lag, heißt es über Jesus, falls du dich fragst, wie kann man das durchhalten mit so einer Kreuzigung? Für die Freude, die vor ihm lag, erduldete er das Kreuz. Ganz, ganz viel Schmerzen, ganz, ganz viel Trouble, ganz, ganz viel. Er erduldete für etwas, was vor ihm lag, seine Vision. Dich und mich hier heute zu sehen, die Ewigkeit nicht ohne uns verbringen zu müssen und diesen wunderbaren Film in ganz, ganz vielen Gemeinden, in ganz, ganz vielen Kinos zu zeigen. Tabula rasa bedeutet, dass wenn das vielleicht so ist, dass auch in deiner Gemeindesicht, wie du Gemeinde siehst, du manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Und man kann sich ja so ärgern, ne? Ach, einer hatte Kinderdienst und sagt dann Samstagabends ab. Das ist der das nämlich schon mal gemacht hat. Total unverbindlich, ey. Ja, aber wenn sie selbst mal was braucht, kennt ihr all das Gemeindegerede? Ich kenne es schon, seit ich auf dieser Welt bin. Irgendwie gehört es ja dann auch dazu. Ne? Jemand steht auf und sagt ganz laut, was in der Gemeindeversammlung, was ihm nicht passt. Auf dem Gesicht des Kassierers kannst du sehen, ja, ja, hier die Klappe aufreißen, aber seinen Zehnten nicht geben, wird der Kassierer nie sagen, aber ich kann ja Gesichter lesen. Gemeinde eben, mit den Starken, mit den Schwachen, mit den Besserwissern, mit den Superfrommen, denen Lobpreis nie lang genug sein kann. Meine Güte, was für ein Laden. Einander lieben, zusammenkommen und sich klar machen, das, was wir hier leben, ist der Traum Jesu. Aber wir brauchen immer wieder Tabula rasa. Wir brauchen immer wieder die Tafel zu putzen und zu fragen, was machen wir hier eigentlich? Hat Frank heute Morgen schon gemacht bei der Einstimmung auf den Gottesdienst. Was machen wir? Wichtig ist, dass wir mal fragen, was machen wir hier eigentlich? Ja, genau, Tabula rasa. Was machen wir eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Und der Eifer Jesu für seinen Tempel darf dir heute Morgen als ein Vorbild gelten. Für deinen Eifer für Jesus und das heißt auch für seine Gemeinde. Da gibt es dann viele Dinge, Eifer für geistliches Leben, aber ich springe mal ein bisschen weiter und komme mal zu einem Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde. Direkt im Anschluss an die zweite Tempelreinigung heißt es in Matthäus 21, Vers 14, und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Das heißt, wenn der Tempel gereinigt ist, wenn die Hauptsache wieder die Hauptsache ist, wenn wir wieder brennen für Gemeinde und für das Anliegen Jesu, eine Sache kommt dann ganz, ganz schnell, ist ganz eng damit verbunden, nämlich Eifer für die Armen und Unterdrückten und Ausgegrenzten und Benachteiligten dieser Welt. Das sollte uns nicht überraschen, dass Gott die Armen liebt, dass wir da einen Auftrag haben. Wer würde das bezweifeln? Wer würde sagen, nö, Quatsch, brauchen wir nicht. Aber manchmal geht das so ein bisschen unter auf unserer vollgeschriebenen Tafel und ist so ein kleiner Punkt, ja, ja, sollen wir ja auch noch. Sollen wir ja auch noch. Ich möchte zu bedenken geben oder uns anstoßen, darüber nachzudenken, ob das nicht ganz, ganz schön in die Mitte unserer Tafel und in das Selbstverständnis jeder Gemeinde gehört. Jesus hat seine Sendung, seine Botschaft einmal so kommuniziert. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Das Haus Gottes, die Gemeinde, da wo Arme, Leidende, Schwache, Unterdrückte, Verlorene Hilfe bekommen. Das ist eigentlich die Vision Jesu. Das ist eigentlich die Vision Jesu. John Wimber hat mal gesagt, es ist unmöglich, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, ohne den Reichen schlechte Botschaft zu sagen. Da tun wir uns sehr, sehr schwer mit, weil unser Gottesbild ist doch eher geprägt so von einem neutralen Gott. Meine Oma hätte gesagt, der hält sie alle gleich. Oder der hält sie alle egal. Ne? Gott hat alle Kinder lieb. Große, kleine, runde, schlanke, gelbe, rote. Ne? Gott hat sie alle lieb, der hält sie alle egal. Nein, Gott hat die Armen dieser Welt erwählt. Gute Nachricht gibt es nur für die Armen. Jemand, der alles hat, jemand, der keine Armut an keiner Stelle seines Lebens hat, für den gibt es gar keine gute Nachricht. Geh mal zu einem reichen Mann, klingel an der Tür und sag, ich will Ihnen eine gute Nachricht sagen. In dieser Straße öffnet diese Woche eine Suppenküche und dienstags gibt es da immer Suppe und zwar für lau. Also nicht laue Suppe, sondern Suppe für lau. Was wird denn der reiche Mann sagen? Oh ja, yeah, darauf habe ich aber jetzt gewartet. Versteht ihr? Der ist dreimal warm am Tag. Ne? Früher in der Schule, da gab es immer so ein kleines Ritual. Fußball sollte gespielt werden. Und der Sportlehrer, das waren zu meiner Zeit nicht unbedingt die sozial kompetentesten Menschen auf Erden. Die Kombination Sport, Mathe, Physik, das war geradezu, egal, will ich mal woanders aufarbeiten. Aber zwei Jungs wurden bestellt, das waren die Kapitäne der beiden Mannschaften. Was waren das denn für zwei Jungs? Nun, das waren die beiden besten Fußballspieler der Klasse. Beide spielten sie auch irgendwo in einem Verein, hochbegabt. Sie waren natürlich die Mannschaftskapitäne. Und dann machten sie dieses kleine Ritual mit den Füßen. Kennt ihr das noch? Tipp-Tapp oder was? Und wessen Fuß dann nicht mehr passte, der hatte dann verloren und dann durfte der eine anfangen. Der sagte dann, wir nehmen den Tom, ja, dann nehmen wir den Klaus, dann nehmen wir den, dann nehmen wir den, dann nehmen wir den. Je nachdem, wie gut die Leute Fußball spielen konnten. Die Gruppe der Zurückgebliebenen schrumpfte immer mehr und damit auch ihr Selbstwertgefühl. Und dann kam dieser typische Satz von einem der Kapitäne so gegen Ende, der dann sagte, ach, wisst ihr was? wir nehmen noch den Kevin, dann könnt ihr den Rest haben. Und weil ich ein Spinner bin und ein Träumer, stelle ich mir an dem Punkt immer etwas vor. Ich stelle mir vor, wie bei der Taufe Jesu, dass der Himmel auf einmal aufreißt und eine Stimme aus dem Himmel schallt und die Stimme des Vaters sagt, halt, stopp, Moment, wir machen drei Mannschaften. Die nehme ich. Ich nehme den Rest. Ich nehme die, die hier gerade gedemütigt worden sind. Ich nehme die, von denen man sagt, die brechen sich eher ein Bein, als dass sie ein Tor schießen. Ich nehme die, die keiner will, die nehme ich. Das ist meine Mannschaft. Das ist die, mit denen ich spiele. Das ist so typisch Gott. Das war im Alten Testament schon so. So ein Abraham, so ein uralten Opa Abraham. Ein großes Volk mache ich aus dir. Sah ja echt nicht so aus, ne? Immer wieder greift er in die unterste Schicht. Begnadet Leute. Ja? Die Gemeinde ist der Ort der Armen. Was willst du uns sagen, Uwe? Ja, du hast Schlussstrich und du kämpfst gegen Kinderprostitution. Klar, dass das in deinen Predigten auftauchen muss, uns nochmal zu sagen, du vergesst aber bitte die Armen nicht und vielleicht sammeln wir nochmal ein Opfer und vielleicht machen wir nochmal eine Aktion und so. Nein, das möchte ich gar nicht sagen. Ich glaube, ihr Lieben, dass wenn Jesus kommt und Tabula Rasa macht in seiner Gemeinde, dass es um mehr geht als mal wieder eine Aktion. Ich glaube, dass was uns fehlt als Gemeinden, ist eine Bekehrung hin zu den Armen. Eine Bekehrung, eine Hinwendung in unserem Herzen. Nicht mal ein Almosen, das ist auch gut, Spende, alles gut, aber eine Hinwendung. Gott hat ihn erwählt. Meine Töchter haben zweimal jemand erwählt und nach Hause gebracht. Keine leichte Geschichte. Ich merke, es wird still. Und ist ja nicht so wie in Indien, dass Eltern da noch was zu sagen haben. Nein, sie hat ihn einfach erwählt. Gefährlich. Überleg mal, die könnten ja jeden mitbringen. Ein Bayern-München-Fan. Oder Schlimmeres. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Seine Schnecke, oh mein Gott, nein, 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 meine Prinzessin, Alter. Ich habe neben dem Bettchen gesessen, das Gesichtchen gekühlt in der Nacht. Naja, was ist denn jetzt eigentlich mein Job als Vater? Ist es zu sagen, weißt du, mein Kind, du hast ihn erwählt und ich will dir was sagen, ich werde ihn jetzt nicht verachten. Ich werde mir echt Mühe geben, ihn nicht zu verachten. Reicht das? Ja, ihr lacht, ihr habt das auch vor euch, junge Leute. Nein, nein, es reicht nur eins. Ich sag euch, was reicht. Sie hat ihn erwählt und jetzt werde ich ihn erwählen wie einen Sohn. Das ist mein Job. Es geht nämlich hier gerade nicht um mich, um meine Eitelkeit, um was ich denke. Ja, sondern es geht hier um sie und den, den sie erwählt hat. Und den werde ich auch erwählen. Er wird für mich nicht nur irgendein junger Mann sein, sondern er wird ein Stück weit wie ein Sohn sein. Und mit allem, was ich habe, finanziell und mit meiner Kraft und so, alles, was ich für meine Kinder tue, tue ich auch für ihn. Er ist erwählt. Und wenn Gott den Armen erwählt hat, wenn uns die Bibel das immer wieder so explizit sagt, dann glaube ich, brauchen wir ein Stück weit Hilfe in unserer Gottessicht, der sie alle so neutral sieht. Gott liebt jeden Menschen, da kann es keine Frage dran geben. Aber es ist immer im Gebiet seiner Not, der Not, der persönlichen Not des Menschen. Und wir müssen ja nicht nur über monetäre Dinge reden, wo das Evangelium zum Einsatz kommt. Wie oft stand die Gemeinde auf Seiten der Reichen, Mächtigen und Unterdrücker in der Geschichte? Im Dritten Reich und an vielen, vielen anderen Stellen. Wie oft war Gemeinde der Ort, wo man den Reichen ihr schlechtes Gewissen genommen hat und den Armen auf den Himmel vertröstet? Gott wird uns auch daran messen, wenn wir einmal vor ihm stehen, in einem Werkegericht, wie unser Herz für die Armen dieser Welt geschlagen hat. Und ihr Lieben, ich weiß, das ist nicht einfach. Immerhin gehören wir zu den 10% der Menschen dieser Erde, die 90% der Ressourcen zur Verfügung haben. Wir sind ja auch Teil des Problems. Und keiner von uns kann einfach jetzt aussteigen. Wisst ihr, das war das schön früher, die Predigt immer so einfach. Da wurde übers Rauchen gewettert und dann wurdest du frei gebetet und dann konntest du es lassen. Waren das noch Zeiten? Verstehst du, du kannst nicht einfach sagen, okay Uwe, ja, mein Herz brennt total für diese Botschaft. Ich steige jetzt aus und ich gebe jetzt alles weg und dann lebe ich von Hartz IV. Ist das die Botschaft? Nein, das ist nicht die Botschaft. Dieser Ausstieg ist nicht so leicht. Wir sind Teil eines Systems, Freunde. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Ja, was willst du denn dann, Uwe? Ich sage, wir brauchen eine Hinwendung. Es beginnt in dem Herzen. Wer ist der reiche Mann und wer ist der arme Lazarus in einer globalisierten Welt? Das ist die Frage, die Gott uns stellt, wenn Jesus Tabula Rasa macht in unserer Gemeinde. Und auf welcher Seite stehen wir dabei? Eine Bekehrung hin zu den Armen, ein komplettes Umdenken. Ein Herz, das verändert wird, das schlägt für die Armen, für die Unterdrückten, für die Benachteiligten und für die Ausgegrenzten. Sprüche 14, Vers 31 sagt, erst nochmal Bruder Jakobus, ja genau, der darf doch hier nicht fehlen, der Apostel der Armen. Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Wird einer Gemeinde schon im ersten Jahrhundert geschrieben. Leute, ihr habt es nicht kapiert. Ihr habt es nicht kapiert, warum Jesus gekommen ist. Und das hier schreibt der leibliche Bruder Jesu, beziehungsweise der leibliche Halbbruder. Der große Apostel Jakobus. Gott hat ihn erwählt. Ihr aber habt ihn verachtet. Sprüche 14, Vers 31 sagt, wer den Schwachen unterdrückt, beschimpft seinen Schöpfer. Wer ihn aber ehren will, erbarmt sich des Armen. Ich habe mal vor Jahren auf einer Konferenz predigen dürfen. Fand ich ganz, ganz spannend. Ich weiß gar nicht, warum das nicht mehr Schule gemacht hat in Deutschland. Die Konferenz hieß Just Worship. Und als ich die Einladung kriegte, hatte ich schon fast das Nein formuliert, weil jetzt Lobpreiskonferenzen ist nicht so, wo ich dann meine Hauptbotschaft gerade im Moment sehe, ohne das schlecht machen zu wollen. Aber man muss sich ja ein bisschen spezialisieren. Just Worship hieß für mich einfach nur Anbetung. Einfach nur Anbetung. Wir kommen zusammen. Und außerdem dachte ich, wieso wollen die denn eine Predigt, wenn die Just Worship wollen? Und dann las ich ein bisschen weiter und sah die Bibelstellen. Und ich dachte, nein, es ist Just Worship. Gerechte Anbetung. Und so hieß das auch, Just Worship, Gerechtigkeit ist Anbetung. Boah, Alter. Und wir dachten, das ist einfach singen. So viel absingen wie möglich, bis der Herr sich gut fühlt und ein bisschen Segen kommen lässt. Wer sich über den Armen erbarmt, der verherrlicht Gott. Wer ihn ehren will, wer Gott ehren will, erbarmt sich des Armen. Und der barmherzige Samariter, der sich ins Blut und in den Eiter hineinkniet, wird uns ein Vorbild für Worship, für Lobpreis und für Anbetung. Das beeindruckt mich zutiefst. Bischof Desmond Tutu, und das ist mein letztes Zitat, ein Mann, der viel, viel bewegt hat zu Fragen der Gerechtigkeit. Er hat einmal gesagt, da lebte ich noch in Südafrika, daher kam das Zitat: Wenn ich behaupte, Gott sei schwarz, so meine ich damit nicht eine Rasse oder Hautfarbe, sondern seine grundsätzliche Identifizierung mit den Armen und Unterdrückten dieser Welt. Ja, das ist Jesus. Den Armen erwählt, seine grundsätzliche Identifizierung mit den Armen und Unterdrückten dieser Welt. Und wenn Jesus kommt und unsere Tafel wischt und mal alles, was da steht, alles diese wichtigen Dinge, bitte versteht mich nicht falsch, das meiste davon ist doch wirklich wichtig, aber einfach mal kurz runterschmeißt und sagt, darf ich euch mal was in die Mitte schreiben? Gott lieben, Nächsten wie dich selbst, vergesst die Armen nicht. Vergesst nicht, um wen es geht. Vergesst nicht, wer die Zielgruppe ist. Vergesst nicht, für wen ich das alles getan habe. Eine Hinwendung zu den Armen. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus reinigt den Tempel zweimal. Und das sagt mir, es gibt auch immer wieder eine neue Chance für mich. und für uns als Gemeinde. Lasst uns Jesus bitten heute Morgen, ihn einladen, Tabula Rasa zu machen. Hier hat er sehr dramatisch gemacht, da war aber auch nicht eingeladen. Wir laden ihn ein, wir sagen, Herr, du siehst diese Tafel, wir wissen nicht, wo wir noch was hinschreiben sollen. Jetzt kommt noch einer und sagt, können wir mal wieder einen Israelabend machen? Und der Pastor hat sofort Tränen in den Augen. Ja, wann denn? Wann denn? Manchmal pfeifen wir echt aus dem letzten Loch, oder? Jesus, wisch unsere Tafel, gib uns eine neue Chance zu verstehen, worum es dir geht. Und lass diese Bekehrung, diese Hinwendung zu den Armen und Unterdrückten dieser Welt, lass das gelingen, lass dein Herz zu unserem Herz werden. Amen.
Lass uns einfach noch mal einen Augenblick innehalten. Und da, wo Gott dein Herz berührt, dem einfach noch mal ein Stück weit Raum zu geben in deinem Herzen und dann zu gucken, okay, was ist mein nächster Schritt? Welche Entscheidung steht an? Danke, Jesus, dass du uns hier ansprichst heute Morgen. Du kennst unsere Herzen mit aller Sehnsucht, mit aller Angst, mit allem, was uns beschäftigt. Und ich danke dir dafür, dass du in aller Sanftmut, aber auch in aller Klarheit unsere Herzen berührst und uns leitest, den nächsten Schritt zu tun. Gib uns den Mut und die Entschiedenheit, genau das zu tun, was jetzt ansteht, für jeden Einzelnen. Ich danke dir dafür.